Jakobus 1. Ich möchte wieder mal mit einer Umfrage beginnen, die ist ganz einfach heute Morgen. Und zwar, wie viele Ohren habt ihr? Zwei. Alle zwei? Schön. Sogar nach der Reaktorkatastrophe, das ist ermutigend. Wie viele Münder habt ihr? Ein, ne? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum das so ist? Wir tragen das perfekte Gleichnis mit uns rum, in unserem Gesicht. Perfekte Erinnerung. Hier im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 19, schreibt uns Jakobus: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, und seht hier, dass er aus Liebe schreibt. Was ist denn das für ein Geräusch heute hier? Oh, okay. Jakobus schreibt uns mit Liebe. Die Bibel ist mit Liebe geschrieben. Mit der Absicht, dass wir heil sind, dass wir frei sind, dass wir gesegnet sind von Gott. Also ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Erinnert uns dran. Zwei Ohren, ein Mund. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es gibt einen heiligen Zorn, es gibt einen gerechten Zorn. Zorn ist nicht immer was Negatives. Denkt an Jesus. Ich meine, wir lesen in der Bibel, Gott war zornig. Und wir sehen das in Jesus demonstriert, als er die Händler aus dem Tempel rausgeworfen hat, Tische umgestoßen hat, eine Geißel gemacht hat sogar und gesagt hat, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Es sollte eigentlich ein Gebetshaus sein, ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Und er war zornig über diesen Zustand. Er war zornig darüber, dass sein Vater hier entehrt wurde. Er war zornig darüber, dass Menschen abgehalten wurden, Gott kennenzulernen und Gott wirklich zu begegnen. Und es gibt einen heiligen Zorn. Wir können zornig darüber sein, wenn Menschen misshandelt werden. Hoffentlich spüren wir etwas von Zorn drüber, wenn ungeborene Menschen in unserem Land umgebracht werden, zu Hunderttausenden. Zorn ist nicht schlecht an sich. Gott war zornig. Zorn ist eine starke Emotion. Die Frage ist, was machen wir damit? Zorn ist eine starke Emotion, auch eine starke Motivation. Kann uns motivieren. Ich meine, hoffentlich motiviert uns Zorn zum Handeln. Es ist okay zu sagen, ich bin zornig über eine Situation. Ich bin zornig, dass wir beide uns nicht vertragen, dass wir beide uns nicht so liebevoll begegnen, wie wir eigentlich sollten. Es ist wichtig, dass wir diese Motivation des Zorns dazu benutzen, um das Problem zu attackieren. Nicht die andere Person. Sondern ich kann zornig sein, wenn wir nicht versöhnt sind. Da kann ich zornig sein drüber, aber es nicht gegen die andere Person richten. Der Unterschied zwischen Jesu Zorn, zwischen einem heiligen Zorn, zwischen einem gerechten Zorn und dem ungerechten Zorn, den wir meistens haben, ist, dass Jesus zornig war, weil er den Vater geliebt hat. Weil er die Menschen geliebt hat. Er war zornig für jemand anderen. Weil er Sünde hasst. Er war zornig für den Vater, er war zornig für die Menschen, weil sie ausgebeutet wurden. Unser Zorn ist meistens ein selbstgerechter Zorn, oder? Ein egoistischer Zorn. Wir können zornig sein, wenn es die Motivation ist, anderen zu helfen, andere zu beschützen. Aber unser Zorn ist meist selbstsüchtig. Dass wir uns selbst, unseren Willen unsere Meinung verteidigen. Wir sind zornig, dass die anderen nicht nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin zornig, weil mir andere Menschen auf den Keks gehen. Und statt ein Problem, eine ungute Situation zu konfrontieren, fangen wir an, auf andere Menschen loszugehen und zu attackieren. Und so ein Zorn verletzt und so ein Zorn zerstört. Und wie es hier im Vers 19 heißt, es eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. So ein selbstsüchtiger Zorn wirkt nicht Gerechtigkeit. Talmud steht, sobald der Mensch in Zorn gerät, gerät er in Irrtum. Es gibt ein Sprichwort, wer zornig ist, verbrennt oft an einem Tag das Holz, das er in vielen Jahren gesammelt hat. Und ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Als Jugendlicher war ich ein sehr zorniger, aufbrausender Kerl und habe mir selber das Leben schwer gemacht dadurch und habe anderen das Leben schwer gemacht, besonders meiner Familie. Menschen verletzt. Es zerstört, es verletzt so einen Zorn und es löst überhaupt keine Probleme, sondern schafft nur mehrere. Also Gott sagt uns hier, sei langsam zum Zorn. Im Epheserbrief, Kapitel 4, sagt uns Gott durch den Paulus, zürnet, also sei zornig und sündigt dabei nicht. Es ist schwer für uns. Ist okay, zornig zu sein, aber sündigt dabei nicht. Lass diese Emotion eine Motivation sein zu was Gutem. Vielleicht ein Problem zu lösen, ein Unrecht zu lösen. Sich für einen Schwachen einzusetzen. Aber lass es nicht eine Motivation sein, die dich zur Sünde verleitet. Danke, Anna. Ist mir auch auf den Keks gegangen. Ja, da kann man richtig zornig sein. Wer hat denn den Ventilator angemacht? Problem gelöst. Danke, Anna. Gott sagt, seid langsam zum Zorn. Zürnet aber sündigt dabei nicht. Ist schwierig, da müssen wir unsere Motivation prüfen, wenn wir zornig werden, über eine Sünde, über eine ungerechte Situation auch. Wir müssen erstmal ins Gebet gehen. Wir müssen uns erstmal daran erinnern, dass Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Wir dürfen Sünde attackieren, Problem attackieren, Problem lösen, aber wir wollen nicht einen anderen Menschen, einen Mitsünder mit uns. Auch daran können wir uns erinnern, wir sind selber nicht besser als die anderen. Gott liebt den Sünder. Und wir müssen uns erst sein Herz, seine Perspektive, seine Liebe schenken lassen. Und dann können wir ein Problem angehen. Also zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Abtreibung. Wenn du zornig bist über Abtreibung, und das kann heiliger Zorn sein, auch über die menschenverachtenden Gesetze in unserem Land, dann lass dich das motivieren, wer aktiv. Protestier dagegen, unterstütze Frauen in Not oder Organisationen, die sich dafür einsetzen, diese Not zu lindern, dieses Unrecht zu lindern. Klär auf. Aber geh nicht hin und lass irgendeine Bombe explodieren vor einer Abtreibungsklinik oder erschieß nicht irgendeinen Abtreibungsmörder von ungeborenen Menschen, so wie manche das machen. Hey, das ist nicht Gottes Gerechtigkeit, das ist nicht Gottes Herz. Wenn du das tust, dann stellst du dich eigentlich auf dieselbe Stufe wie dieser Mörder. Nee, geh ins Gebet und bet, bis Gott dir Liebe schenkt und Mitleid mit den Müttern und den Vätern, die sich entschieden haben, ihr Kind zu ermorden, die sich selbst unendliches Leid zufügen. Unendliches Leid. Sollten weinen um diese Menschen, nicht sie verdammen. Bete, bis du Mitleid hast mit diesem Arzt, der diese wahnsinnige Schuld von einem Massenmord auf sich geladen hat vor Gott. Und selbst wenn unser Staat ihn nicht verantwortlich halten wird, Gott wird ihn verantwortlich halten eines Tages. Dass wir Gottes Herz haben, So nicht sagen, hey, der soll in der Hölle brennen, sondern dass wir beten, dass er Buße tut und Vergebung findet bei Jesus und gerettet wird und umkehrt, seine Wege ändert. Also es ist ganz wichtig, dass wir mit dem richtigen Herzen zornig sind. Seid zornig, aber sündigt dabei nicht. Und das geht nur, wenn wir ganz eng, ganz nahe mit Jesus leben. Das kann nur er uns schenken, sein Herz. Das ist übernatürlich. Zürnt und sündigt dabei nicht. Und dann heißt es weiter dort im Epheserbrief, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist auch wichtig. Wir sollen Zorn nicht lange mit uns rumschleppen. Wir sollen nicht unversöhnlich werden, nicht Leute werden, die, ja, manche schleppen es jahrelang mit sich rum, wurden verletzt oder ist ein Unrecht und sie sind zornig und sie verbittern, sie halten das entgegen. Gott sagt, die Sonne soll nicht untergehen über einem Zorn. Das ist ein wichtiger Vers, besonders auch für Ehepaare. Geht nie zornig, geht nie unversöhnt ins Bett, sondern löst euer Problem, redet das aus. Weil wenn wir zornig, unversöhnt ins Bett gehen, dann arbeitet das weiter in uns, oder? Ich meine, ich habe in Büchern davon gelesen. Nee, wir kennen das aus eigener Erfahrung. Wenn du zornig ins Bett gehst und vielleicht liegt man dann nebeneinander so um dem anderen vielleicht so irgendwie das Zeichen zu geben, du solltest ja eigentlich hier mal mich um Vergebung bitten. Wir nehmen die Bitterkeit mit und dann träumen wir davon und in unseren Gedanken, es schaukelt sich immer aus und du liegst neben deinem Partner und bist entzweit eigentlich, nicht versöhnt. Und das ist nicht heil, das ist nicht gut. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Das ist zerstörerisch. Jesus sagt, wenn du einen Streit hattest, wenn du verletzt wurdest und es passiert in diesem Leben, dann sei schnell, dich mit dieser Person wieder zu versöhnen. Matthäus 5 sprach Jesus davon und ist interessant im Kontext davon. Der Kontext ist, dass Zorn im Herzen gegen jemanden eigentlich schon eine Wurzel für Mord sein kann. Und Jesus sagt da in Matthäus 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, also wenn du hingehst, würden wir heute sagen, in die Gemeinde, um Gott anzubeten, und du erinnerst dich dort, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Dann kannst du Gott anbeten. Aber zuerst geh hin und versöhne dich. Komm deinen Gegner schnell entgegen, sagt Jesus. Um es persönlich zu machen, gibt es jemanden, auf den du zornig bist? Oder gegen den du verbittert bist oder so einen Hass im Herzen trägst? Gibt es jemanden, mit dem du dich versöhnen musst? Dieser Hass, diese Unversöhnlichkeit in unserem Herzen müssen wir als Sünde bekennen. Und dann im Gebet zu Gott gehen und sagen, Gott, das muss raus aus meinem Leben. Und ich bete für diesen Menschen, dass du ihn segnest. Auch das ist wichtig, das verändert unser Herz. Und ich bete, dass du mir dein Herz schenkst für ihn und Liebe schenkst. Und dann geh auf diese Person zu und versuch, dich mit dir zu versöhnen. Und es ist gut, wenn du anfängst, deine eigene Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Sagen, hey, da war ich unversöhnlich, das habe ich dir entgegengehalten, da habe ich falsch reagiert, bitte vergib mir. Und du wirst sehen, wenn du den ersten Schritt machst, dann ist es viel leichter für den anderen, auch den Schritt zu machen und zu sagen, oh, vergib mir auch für den Mist, den ich gebaut habe, ich habe dich verletzt, es tut mir leid. Aber lasst uns das schnell tun. Lasst uns Menschen sein, die schnell Versöhnung suchen. Die nicht lange irgendwas mit sich rumtragen und anderen was entgegenhalten. Jesus sagt uns eigentlich, am meisten zerstört uns selbst. Es zerstört die Beziehung, das ist ganz klar. Es ist ein Beziehungshindernis, Unversöhnlichkeit. Aber wir kriegen die Magengeschwüre und wir verbittern und es ist nicht heil. Gott sagt, seid schnell, euch zu versöhnen. Jesus sagt es höchstpersönlich. Seid langsam zum Zorn. Wie können wir das tun? Wie können wir langsam zum Zorn sein? Ich meine, du bist in der Situation, etwas wurmt dich, du merkst, wie der Zorn in dir aufsteigt, was kannst du tun? Hier haben wir einen sehr guten Vorschlag, oder eigentlich die Bibel gibt uns keine Vorschläge, eigentlich ist es ein Gebot. Sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Das ist praktisch. Wenn wir viel reden und nicht zuhören, dann ist es ein Zeichen von Selbstsucht. Dass wir von uns selbst eingenommen sind und das ist das Problem. Jemand, der an andere denkt, jemand, der andere wertschätzt, der wird ihnen zuhören, wird sie ernst nehmen. Erinnert euch, 2 Ohren, 1 Mund. Und wenn du das tust, wenn du erst schnell bist beim Zuhören, dann wirst du vielleicht auch die ganze Geschichte hören. Nicht nur deinen Standpunkt, sondern vielleicht auch den vom anderen und vielleicht löst das das Problem schon. Vielleicht wirst du dann schon gar nicht mehr zornig sein, wenn du das ganze große Bild siehst. In Prediger 7, Vers 9 steht, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen des Toren. Sei nicht vorschnell. Franz Grillparzer hat folgenden Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, der Rausch des Zorns ist wie ein anderer Rausch. Das beste Mittel ist die frische Luft. Da ist was dran. Wenn dich eine Situation reizt oder wenn dich eine Person reizt, bevor du explodierst, nimm dir eine Auszeit. Mach einen Spaziergang. Geh ins Gebet. Denk mal drüber nach. Ist okay zu sagen, hey Schatz, momentan bin ich so aufgewühlt, ich muss mal Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich komme in einer halben Stunde wieder und dann lass uns weiterreden. Lass mal runterkommen, lass mal Perspektive gewinnen. Das ist ein ganz praktischer Tipp, wie wir langsam sein können zum Zorn. Drittes, was wir tun können, und das ist wirklich hier die Grundlage für Veränderung, sehen wir in Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. 2 Dinge, was Negatives, was Positives, was wir ablegen müssen und was wir aufnehmen müssen. Zuerst sagt er, legt ab alle Unsauberkeit und Schlechtigkeit. Legt es ab. Dieses Schlechtdenken über andere, Schlechtreden über andere. Alles, was nicht rein ist, alles, was nicht heilig ist, alles, was nicht zu Gott passt. Was würde Jesus tun? Würde Jesus das tun? Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, wenn nicht, dann legt es ab. Halte dein Leben, halte deine Gedanken rein. Dazu gehört auch, dass wir aufpassen, was wir uns ansehen und was wir uns anhören. Ich habe gelesen im Fernsehen, wenn man die Programme der großen Sender zusammenfasst, dann sieht man allein 500 Mordszenen pro Woche. Und die Hälfte aller Fernsehprogramme thematisieren Gewalt und meistens ist es nicht ein biblischer Konfliktlösungsansatz, der uns da präsentiert wird. Die Uni Hildesheim hat herausgefunden, dass gewalttätiges Verhalten im Kindergarten vom Fernsehen gelernt wird. Kinder ahmen oft das nach, was sie im Fernsehen sehen. Die Psychologen sprechen vom Montagssyndrom in den Schulen und im Kindergarten. Sie beobachten, dass Kinder nach dem Wochenende besonders aggressiv sind. Warum? Weil sie sich viel Gewalt reingezogen haben über die Medien. Also wenn du deine Festplatte hier im Fernsehen mit Gewalt und Sex auflädst und dann in deinem iPod Gangster-Rap hörst und in deiner Freizeit Mord- und Totschlagspiele spielst auf deiner Xbox, wie wird dir das helfen, ein ausgeglichener, ruhigerer Mensch zu werden? Wie wird dir das helfen mit deinem Zornproblem? Ich denke, es ist offensichtlich. Es ist einfach nur Weisheit, dass wir manches von diesem Zeug ablegen. Hier in Epheser 4 haben wir eine Liste. Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Epheser 5, Vers 3, Unzucht aber, sexuelle Unreinheit, jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe und alle Unreinheit oder Habsucht, ich will, vor allem das, was du hast und ich, was ich nicht habe. Das soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Kolosser 3, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Römer 13, Vers 13. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, dass wir uns sinnlos besaufen. Nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Und dann sagt er weiter, trefft nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Also legt Unreinheit ab, unreines Zeug. Sünde betrübt den Heiligen Geist in uns. Und den brauchen wir. Und seine Kraft, um uns selbst zu beherrschen. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn meine Beziehung mit Gott nicht okay ist, wenn ich mal Müll reinziehe, wenn ich Sünden zulasse, Kompromisse eingehe, dann ist dieser Unfrieden in meinem Herzen. Habe keinen Frieden mit Gott und ich bin unausgeglichen und ich bin reizbarer, zorniger. Also wir müssen diese Dinge ablegen, Unreinheit, unser Leben reinhalten, das ist ganz wichtig. Und wie legen wir sie ab, indem wir sie bekennen? Sprich beim Namen nennen und mit Gott übereinstimmen, das ist, was das Wort bekennen bedeutet. Ja, Gott, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Dass ich um Vergebung bitte, dass ich den Herrn um Erneuerung bitte. Kolosserbrief spricht davon, dass wir Dinge ausziehen müssen und Dinge anziehen müssen. Also unsere unreinen, unsere schlechten Gedanken und Taten müssen wir ausziehen. Und dann nicht nur das, dass wir nackert dastehen sozusagen, sondern müssen wir das Positive anziehen, das Negative ablegen und das Positive anziehen. Negative Gewohnheiten ablegen durch positive ersetzen. Also ganz praktisch, das sagt, wer gestohlen hat zum Beispiel, stehle nimmer, das ist das Ablegen. Aber nur weil er nicht stiehlt, ist er noch immer ein Dieb vielleicht. Vielleicht hat er nur keine Gelegenheit. Das allein reicht nicht. Er muss es ablegen und dann sagt er, arbeitet mit euren anderen Händen und fangt an, anderen zu geben. Das Schlechte durch das Gute ersetzen. Das ist ganz wichtig. Und Kolosser sagt nun, was sollen wir anziehen? Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut, Geduld, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Wichtig, Dankbarkeit anzuziehen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und es ist auch diese positive Medizin, die der Jakobus uns hier gibt. Alle Unsauberkeit und Schlechtigkeit lebt ab. Und dann nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das ist, was wir anlegen sollen. Füll deine Festplatte mit Gottes Wort. Erneuere dein Denken. Im Psalm 119 heißt es, wie hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Epheser 5 spricht vom Wasserbad im Wort. Das Wort hat einen reinigenden Effekt auf uns, einen reinigenden Einfluss auf unser Leben. Es reinigt unser Denken. Es gibt uns einen klaren Kopf in dieser Welt mit so viel antibiblischen Denken und Einstellungen und wo wir mit so viel Schmutz bombardiert werden. Wir müssen wieder gewaschen werden, wir müssen unseren Kopf wieder gerade richten. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringend zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Magens und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist wie ein Skalpell, es kommt in unser Leben, in unser Herz und es unterscheidet zwischen dem, was geistlich ist und was seelisch ist, was menschlich ist und was Gott gewirkt ist und es operiert in unserem Herzen. Das Wort Gottes ist dynamisch und kraftvoll und verändert uns von innen heraus. Es ist ein Skalpell in der Hand des Heiligen Geistes. Jesaja hat gesagt, das Wort Gottes, das wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wozu es gesandt ist. Wahrscheinlich hat Jakobus hier das Gleichnis von Jesus vom Sämann im Kopf, wenn er hier sagt, oder hier spricht von dem eingepflanzten Wort. Das Wort ist wie ein Same, der Potenzial in sich hat. Du siehst diesen kleinen Samen und der geht auf und da wächst etwas und es bringt Frucht. So ist Gottes Wort in unserem Leben und in unserem Herzen. Also du kannst auf den Acker deines Lebens, deines Herzens Unkraut sehen oder du kannst guten Samen von Gottes Wort sehen. Und ich mag, was im Psalm 1 steht. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Spötter nicht betritt, den Weg der Sünder nicht betritt, Entschuldigung, und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, an Gottes Wort. Und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Damit füllt er sein Denken. Und dann seht diese Verheißung, dieses wunderbare Bild, müsst ihr euch mal bildlich vor Augen halten. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wie ist ein Baum, der beim Wasser steht. Der hat Kraft, der hat Nahrung, der ist frisch, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so der Gottlose, sondern sie sind, oder die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also wir müssen Gottes Wort in unser Herz einpflanzen, diesen Samen säen. Und wie tun wir das? Der erste Punkt ist, dass wir den Acker unseres Herzens bestellen. Freiräumen. Und zwar einem Acker, da müssen Steine rausgeräumt werden, da muss Unkraut gerupft werden. Wir müssen unser Herz reinigen von Unreinheit, wie der Jakobus gerade gesagt hat. Manchmal auch von vielen Gerümpel, was einfach da in unserem Herzen ist und in unserem Leben ist. Wir müssen umackern, wir müssen den harten Boden aufbrechen. Unser Herz, unsere Gedanken sind oft so überfüllt. Wir leben mit so einer Reizüberflutung von den Medien. Wir sehen so viel Zeug im Fernsehen und im Internet und Unterhaltung. Wir sind so voll mit verschiedenen Eindrücken. Oft vollgefressen, abgespeist, wo nichts mehr reingeht. Wir sind abgespeist mit dem Fastfood dieser Welt. Und wenn wir dann in der Gemeinde zum Beispiel zusammenkommen und Platz nehmen hier am Tisch des Herrn mit der Gourmet-Mahlzeit von Gottes Wort, dann sind wir manchmal gar nicht mehr hungrig, sondern wir sind träge geworden und müde geworden. Wir müssen diesen Boden beackern, vielleicht mal Raum schaffen, Zeit schaffen für Gottes Wort in unserem Leben. Die absolut wichtigste Praxis im Leben eines Christen ist eine tägliche stille Zeit. Dass du einen stillen Ort findest, eine stille Zeit findest oder machst. Normalerweise finden wir das nicht einfach. Freiraum schaffst, um dich mit Gott zu treffen. Und Gottes Wort zu lesen.
dich mit ihm drüber zu unterhalten, über das, was du liest, ihn in dein Leben sprechen zu lassen, mit ihm im Gespräch sein, Beziehung zu pflegen. Das ist, was Christentum ist. Es geht um Beziehung mit Gott, nicht um irgendeinen religiösen Trip. Also Freiraum schaffen, und dann das Zweite ist, den Samen einpflanzen. Wie tun wir das? Indem wir in der Bibel lesen. Auch das sollte jeder Christ tun. Systematisch durch die Bibel lesen. Nicht nur mal da, mal da. Ist gut, wenn wir auch mal Impulse nehmen, Losungen zum Beispiel, mal schnell, wenn wir wenig Zeit haben. Aber es ist wichtig, dass wir durchs ganze Wort Gottes durchlesen. Und es gibt unterschiedliche Arten, das zu tun. Manchmal hilft ein Bibelleseplan, wo ein Abschnitt im Alten Testament ist und ein Abschnitt im Neuen Testament und am nächsten Tag weiter im Alten Testament und weiter im Neuen Testament, wo man stehen geblieben ist, und so durch die ganze Bibel durchzulesen. Oder du kannst chronologisch durchlesen, mal von vorn bis hinten. Habe ich auch schon probiert, ist stellenweise ein bisschen viel Altes Testament. Aber es ist auch mal gut, einen Überblick zu bekommen. Was ich momentan tue, ich lese ein Buch im Alten Testament von vorn bis hinten durch und dann ein Buch im Neuen Testament. Und dann nehme ich das nächste Buch aus dem Alten Testament und das nächste Buch aus dem Neuen Testament. Und so lese ich durch die ganze Bibel durch in meiner persönlichen Bibellese. Bibel lesen. Dann in den Psalmen spricht es auch oft davon, zu meditieren, nachzusinnen über Gottes Wort. Mal einfach einen Vers festzuhalten und wiederzukäuen. Wie ist ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen? Das mal wirken zu lassen. Zu studieren. Was sagt Gott zu einem bestimmten Thema? Oder was bedeutet das, was ich hier lese? Wenn ich von vorn bis hinten durch die Bibel lese, wenn ich was nicht verstehe, mache ich mal keinen großen Kopf drüber. Ich lese einfach. Das ist meine tägliche Mahlzeit. Aber dann gibt es Zeiten, also für mich, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann muss ich das, was ich hier lese, studieren. Und wenn man nicht ganz klar ist, was das bedeutet, muss ich nachgraben, bis ich es verstehe. Weil ich kann keinen Bibeltext predigen, den ich selber nicht verstehe. Es ist schwierig dann, das auf mein Leben anzuwenden oder auf unser Leben anzuwenden. Bibelverse auswendig lernen. Auch das ist so hilfreich. Dann können wir wie Jesus in Zeiten der Versuchung oder wenn wir es nötig haben, zurückgreifen und der Heilige Geist kann uns erinnern an einen Vers, den wir gelernt haben. Und wir können sagen, es steht geschrieben. Hier, das ist, was Gottes Wort zu der Situation sagt. Und wir sind klar ausgerichtet. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig in einem Gottesdienst sind, in einer Bibelstunde sind, wo Gottes Wort gepredigt wird und ausgelegt wird und angewandt wird. Auch in der Gemeinschaft, also den Samen von Gottes Wort einpflanzen in unser Herz, in unser Denken, in unser Leben. Und dann das Dritte ist, das Ganze auch mit einer richtigen Einstellung zu tun. Auch das gehört dazu, den Boden zu bereiten. Hier schreibt uns Jakobus, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf oder mit Demut übersetzen es andere Übersetzungen. Also mit der richtigen Haltung. Lass Gottes Wort in dein Leben sprechen. Ich nehme es demütig an. Ich nehme das Ganze als Gottes Wort an, die ganze Bibel. Ich bin nicht der, der die Bibel zerglaubt. Auch solche Leute gibt es, die sagen, naja, ich bestimme, was Gottes Wort ist und was Gottes Wort nicht ist. Und dann fange ich an, Gottes Wort zu richten, anstatt dass Gottes Wort mich richtet und in mein Leben spricht. Und meistens sind es genau die Stellen, die den Leuten nicht passen, die sie dann wegdiskutieren und sagen, ja, das hat nur irgendein Mensch geschrieben. Nee, mit Demut, ich nehme alles an. Auch nicht mit einer stolzen Einstellung, ich stehe drüber, ich verstehe alles, was hier steht. Nee, Gott, hilf mir. Öffne meine Augen. Leite mich, lehre mich, Heiliger Geist. Dass wir belehrbar sind, auch das ist Demut. Ich lasse mich korrigieren. Ich lasse mich unterweisen. Gott, du weißt es besser als ich. Lehre mich. Ich will gehorsam sein. Das gehört dazu. Ich will dem folgen, was du sagst. Es geht nicht darum, dass wir Wissen ansammeln. Es geht darum, dass wir Jesus begegnen in erster Linie und sein Herz kennenlernen und dann ausleben. Auch Bibel lesen mit der Entschiedenheit, das zu tun, was wir lesen. Immer zu fragen, okay, gibt es hier was, ein Beispiel oder ein Vorbild, das ich nachahmen kann? Gibt es hier ein Prinzip, was ich umsetzen muss in meinem Leben? Was ich unterlassen soll? Was ich tun soll in meinem Leben? Wie werde ich es tun? So mit Gott im Gespräch. Erst dann bringt Gottes Wort Frucht in unserem Leben, wenn wir es umsetzen, wenn wir es tun, wenn wir es ausleben. Gottes Wort will ausgelebt werden. D.L. Moody war es, glaube ich, der gesagt hat, die Bibel sollten wir in Schuhleder binden, dass wir uns daran erinnern, dass wir es ausleben müssen. Und das ist auch der Punkt hier von Jakobus in Vers 22 als nächstes. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also ja, erstens, wir müssen Gottes Wort kennen, wir müssen es aufnehmen, das ist wichtig, das ist auch sehr hilfreich, ohne dem geht's nicht. Hier eine kleine Geschichte, ein Beispiel, wie hilfreich es ist, die Bibel zu kennen. Wart ihr nervös, als ihr geheiratet habt? Am Hochzeitstag, bevor die Zeremonie begonnen hat? Da war eine Braut, die war furchtbar nervös und der Pastor hat sich gedacht, okay, wir wollen sie ein bisschen ermutigen. Und er hat ihrer Trauzeugin einen Bibelvers für sie mitgegeben. Und zwar 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, um sie zu ermutigen. Diese Trauzeugin, die hatte nicht wirklich viel mit der Bibel am Hut oder mit Kirche oder mit Glauben und kannte sich auch nicht wirklich gut aus in der Bibel und wusste nicht, dass es ein Johannesevangelium und Johannesbriefe gibt und hat einfach im Inhaltsverzeichnis mal geguckt, hat Johannes gesehen und hat Johannesevangelium 4, Vers 18 aufgeschlagen. Und hat dann zu der Braut gesagt, hier da vor den versammelten Leuten, hier der Pastor hat mir ein Wort der Ermutigung für dich mitgegeben und sie hat Jakobus 4, Vers 18 vorgelesen, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen. Dass wir das Intus haben. Aber es nur zu kennen, ist nicht genug. Es ist genauso wichtig, dass wir es ausleben und dass wir es umsetzen. Und Jakobus sagt uns hier, wenn wir es nicht tun, dann betrügen wir uns selbst. Seht ihr Vers 23. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann oder einer Frau, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also jemand, der sich im Spiegel betrachtet und die ganzen Pickel sieht und die Falten sieht und bin unrasiert, habe Schokolade hier um Mund. Und dann geht er weg und er vergisst das Ganze. Denkt sich vielleicht noch, hey, ich sehe gut aus, ich bin gut drauf. Das ist das Bild, was Jakobus uns gibt. Er ignoriert seinen wahren Zustand, er betrügt sich selbst. Na, wenn wir uns in den Spiegel schauen, zumindest die meisten, hoffe ich, wenn wir uns in den Spiegel schauen, tun wir das nicht einfach aus Selbstzweck. Ich hoffe, dass wir nicht so eitel sind und so von uns selbst eingenommen sind. Dass wir uns nur im Spiegel schauen und sagen, hallo, ich wollte dich einfach mal wiedersehen, ich habe dich so vermisst. Ich bin so verliebt in dich, du siehst so toll aus, ich wollte einfach mal wieder mit dir zusammen sein. Nee, normalerweise schauen wir uns in den Spiegel, um etwas zu tun. Meistens um das Chaos zu beseitigen, weil wir wissen, die letzte Nacht hat mir zugesetzt. Und meine Haare stehen schief und es wird gerichtet und Pickel ausgedrückt. Bisschen Make-up, das Gesicht gewaschen. Wir schauen in den Spiegel, um was zu tun. Gottes Wort ist für uns wie ein Spiegel. Es ist die Wahrheit. Die Bibel sagt uns die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über uns. In der Bibel sehen wir, wer Gott wirklich ist, wer wir wirklich sind. ist der Maßstab für Reinheit, was ist richtig, was ist falsch, und wir sehen uns in diesem Spiegel, in diesem Licht, und das Wort Gottes zeigt uns unsere ganzen geistlichen Pickel und den ganzen Dreck, der da in unserem Leben ist, und wer Gott ist und was er von mir will. Und wenn wir nicht reagieren, wenn wir uns nicht reinigen, unsere Sünden bekennen, unser Leben verändern, wenn wir sehen, wer Gott ist, und wenn wir Gott nicht anbeten und ihm danken und ihn preisen, und wenn wir hier seinen Willen sehen und nicht gehorsam sind und nicht andere lieben und anderen dienen, dann betrügen wir uns selbst, sagt uns Jakobus. Dann machen wir uns irgendwas vor, dann spielen wir ein religiöses Spielchen. Und er gibt uns hier jetzt ein negatives Beispiel. Aber lass uns zuerst noch das Wort hier anschauen. Das ist ein interessantes Wort, nämlich das Wort betrachten. Der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Ne, unser natürliches Angesicht, da haben wir es wieder. Wir sind natürlich, Gottes Wort ist übernatürlich. Und es setzt unsere Natürlichkeit ins Licht. Und wir sehen den Dreck. Aber dieses Betrachten hier ist nicht so ein schneller Blick. Ich guck mal kurz. Sondern es ist genau das, was wir tun, wenn wir vorm Spiegel stehen. Es ist ein intensives Hinschauen. Es ist ein Studieren. Wir studieren unser Gesicht. Ah, oh Mann, die Falte, da muss man was tun. Und der Pickel, ah, da muss man was tun. Und da muss ich mich rasieren. Und intensiv hinschauen. Also Jakobus spricht hier eigentlich zu Bibelstudenten, zu Menschen, die das Wort intensiv betrachten, die das Wort studieren. Jakobus spricht hier zu uns. Wir kommen regelmäßig zusammen, um Gottes Wort zu studieren. Vers für Vers, alles genau anzugucken, was sagt Gott uns in seinem Wort. Und es ist so wichtig für uns, dass wir es nicht nur anschauen und lernen und Informationen ansammeln, sondern auch ausleben. Es ist nicht dazu da, um irgendwelche Fakten zu sammeln, sondern es ist ein Leitfaden für unser Leben. Also, lebst du das aus, was du liest? Setzt du das um, was du hörst? Reagierst du auf Gottes Reden in dein Leben? Wenn du es nicht tust, wenn wir es nicht tun, dann betrügen wir uns selbst. Dann spielen wir irgendein religiöses Spielchen, aber das ist nicht Christentum. Das ist nicht Jüngerschaft. Was ist ein Jünger? Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger. Ein Jünger Jesu ist jemand, der Jesus nachfolgt, der mit ihm und für ihn lebt und mit ihm dient und das auslebt, was Gott von uns will, Gottes Willen lebt. Das ist ein Jünger, ein Nachfolger. Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, und ich mag das, wie Jakobus hier Gottes Wort bezeichnet, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Es ist so gut, es macht so frei, es ist so befreiend. Wer da hineinschaut in diesen Spiegel von Gottes Wort und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glücklich sein. Also der, der es nicht nur sieht, sondern der reagiert. Und der es anwendet und der es auslebt. Selbe Gedanke, den Jesus bespricht in dem Gleichnis vom Haus auf dem Sand oder auf dem Felsen. Er sagt, wer meine Worte hört oder nur hört und sie nicht tut, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf dem Sand baut. Und dann, wenn die Stürme und Überflutungen des Lebens kommen, dann wird es nicht Bestand haben, sondern der Fall jenes Menschen, jenes Hauses wird groß sein. Aber im Gegensatz zu denen, sagt Jesus, die meine Worte hören und sie tun, die sind wie solche, die ihr Lebenshaus auf dem Felsen bauen. Und das hat Bestand, wenn die Stürme und die Wellen des Lebens daherkommen. Das ist so wichtig, dass wir es umsetzen. Und dann stellt noch ein Beispiel in Vers 26. Beispiel von der Zunge. Und was wir sagen, das kann oft mehr verletzen als alles andere. Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Und im Kapitel 3 wird Jakobus einen ganzen Absatz diesem Thema Zunge, wie wir kommunizieren, widmen. Aber wenn unser Bibellesen, unser Glaube nicht die Art und Weise beeinflusst, wie wir kommunizieren, wenn du so fluchst und so nörgelst und kritisierst und lästerst und verletzt wie früher, dann ist es leere Religiosität. Dann ist der Gottesdienst vergeblich, sagt Jakobus hier. Epheser 4 steht, kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und dann in dem Kontext heißt es weiter, betrübt nicht den Heiligen Geist. Also was tun wir damit? Kein faules Wort, sondern nur ein aufbauendes Wort. Also ein negatives Beispiel hier, die Zunge zügeln, jetzt kommt wieder ein positives, was sollen wir positiv tun? Vers 27 zum Abschluss. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also zwei Dinge. Das erste ist, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Laut der UNICEF wachsen in unserer Welt 143 Millionen Kinder ohne Vater, ohne Mutter oder ohne beide Elternteile auf. Rund 2 Millionen Kinder wachsen in Deutschland nur bei einem Elternteil auf, davon die Mehrzahl 90% bei der Mutter. Fehlt die Vaterfigur in vielen Fällen. Hey Leute, das ist so eine Dienstmöglichkeit. Männer vor allem. Mal einfach ab und zu mal Zeit nehmen und mit einem Jugendlichen, der keinen Papa hat oder zumindest keinen Papa, der wirklich Zeit mit ihm verbringt und ihn investiert, einfach mal mit ihm abzuhängen, in den zu investieren. Das ist ein Gottesdienst, der Gott gefallen würde. In Deutschland gibt es über 5 Millionen Witwen oder Witwer, viel mehr Witwen, viel, viel mehr Witwen als Witwer, die Frauen leben länger. Viele sind einsam, irgendeinem Pflegeheim. Auch da ist eine Riesenmöglichkeit, Gottes Liebe weiterzugeben an diese Menschen. Wir können den Kreis erweitern. Ich glaube, Witwen und Waisen, das waren die sozial Benachteiligten damals. Das waren die, die wirklich ja, auf der Straße gesessen sind, die keinen Unterhalt hatten. Denkt an sozial Benachteiligte. Die Ungeborenen, das sind wahrscheinlich die am meisten Benachteiligten, die sind völlig wehrlos, sich alleingestellt. Denkt an Frauen in Not, denkt an Obdachlose, an Flüchtlinge, an Drogenabhängige, an Arme, an Kranke, so viele Möglichkeiten. Werden wir ihnen Jesu Liebe bringen? Wie werden wir das tun? Jesus hat gesagt, was ihr einen von diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir persönlich getan. Also wo gibt es leidende Menschen, denen wir dienen können? Erstmal persönlich, kennst du jemanden? Was wirst du tun? Und wenn du niemanden kennst, dann such dir jemanden. Lern jemanden kennen, ist nicht schwer. Und wie ist es für uns als Gemeinde? Sind wir Licht in unserer Stadt? Wie können wir Licht sein? Wo sind Menschen, denen wir dienen können? Vielleicht können wir uns darüber unterhalten, beim Mitarbeitertreffen am Mittwoch. Das ist das eine. Praktisch Menschen zu dienen, Jesu Liebe zu bringen. Und das zweite ist, sich von der Welt unbefleckt zu halten, also von sündigen Einstellungen und sündigen Lebensstilen. Darüber haben wir schon viel gesprochen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, vielleicht noch eine Schriftstelle. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet und so weiter. So sind wir Licht für unseren Gott in dieser Welt. indem wir anders leben, indem wir rein leben und heilig und heil. Das steckt in diesem Wort drin. Ist das der Wunsch deines Herzens, rein zu sein? Gibt es Bereiche in deinem Herzen, in deinem Leben, wo du aufräumen musst? Den Heiligen Geist mal ausfegen lassen musst? Seht hier auch diese wunderbare Ausgewogenheit von sozialem, diakonischen Handeln und von persönlicher Heiligung und Reinheit. Es gibt sehr einseitige Christen. Und sagen wir Christen unter Anführungszeichen. Es gibt solche, für die Christsein nur soziales Engagement ist. Wir sind Christen, wir müssen Menschen dienen, wir müssen eine Tafel machen, wir müssen ins Krankenhaus gehen, wir müssen Obdachlosen dienen, Flüchtlingen dienen, Entwicklungshilfe. Das ist Christsein, sozialer Dienst. Und dann gehen sie nach Hause und ziehen sich die perversen Filme rein und leben in Unzucht irgendwo, in wilder Ehe zusammen und fluchen und leben wie die Welt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, wie soll ich sagen, mehr pietistisch geprägten vielleicht, die eine sehr große Betonung legen auf persönliche Reinheit und auf Heiligung. Aber dann zu Hause vom Fernseher sitzen, ihre Zeit verschwenden und da ist sehr wenig soziales Engagement. Denken praktisch sehr wenig an leidende Menschen, an Benachteiligte. Und zum biblischen Christentum gehört beides. Wir haben hier eine wunderbare Ausgewogenheit. Beides, persönliche Reinheit und unsere Nächsten persönlich zu lieben. Wenn das nicht Realität ist in unserem Leben, wenn wir nicht beides tun, dann betrügen wir uns selbst, sagt Jakobus. Dann müssen wir was ändern. Also wie ist es in deinem persönlichen Leben? Ist da diese Ausgewogenheit da? Wie ist es für uns als Gemeinde? Sind wir ausgewogen? Vielleicht können wir uns auch da drüber unterhalten, bei unseren Mitarbeiter treffen. Vertrau darauf, dass der Heilige Geist uns es persönlich macht und seinen Finger bei jedem persönlich da drauf legt und eine Veränderung dran ist. Und dass wir offen sind, dieses eingepflanzte Wort, dieses Wort Gottes mit Demut aufzunehmen und mit Offenheit und zu sagen, ja Gott, du darfst in mein Leben sprechen. Du darfst mich führen und du darfst mein Leben aufräumen und verändern. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Brief des Jakobus. Wir danken dir, dass es so praktisch ist und auf den Punkt, nicht um einen heißen Brei rumgeredet. Und Vater, herausfordernde Worte. Ich bete, Herr, dass du es uns persönlich machst jetzt. Und dass du uns hilfst, Herr, wirklich ein ausgewogenes christliches Leben für dich zu leben. Dass wir rein sind, reines Leben leben, das dir Freude macht und das ein Licht ist. Und dass wir aber auch unsere Mitmenschen nicht vergessen. Dass wir Menschen sind, die deine Liebe weitergeben. Führ uns in diesen Dingen als Einzelne, als deine Kinder, aber auch als Gemeinde. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.